Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf der K5, der Handelskonferenz hier in Berlin, und ich habe die Ehre, mit Stefan Wolk zu sprechen, Director E-Commerce bei Fielmann und mal ganz unter uns einer der ganz alten Hasen, der alles weiß rund um E-Commerce. Stefan, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, dass ich hier sein darf. Ob ich alles weiß, weiß ich nicht, aber zumindest bin ich schon eine ganze Weile dabei, da hast du recht. Ja.
So, aber Fielmann hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass sie dich bekommen haben. Und das ist ja nun ein Wechsel in ein Geschäft. Also Optikerbranche würde ich jetzt nicht unbedingt als innovativ bezeichnen. Und Fielmann ist halt groß mit deinen ganzen Filialen, aber die werden jetzt richtig, richtig groß. Das heißt, sag mal ganz kurz darüber etwas, wie ihr da in, ich weiß nicht, irgendwo in Amerika expandiert, zwei Aufkäufe in Spanien und wo noch. Da tut sich einiges bei euch, oder?
Da tut sich einiges. Ich will vielleicht mal ganz kurz, bevor wir dazu kommen, so ein bisschen Background auch zu Fielmann. Die Optikerbranche, ja, die hat sich über 100 Jahre tatsächlich, ich würde mal sagen, so bis vor 10 Jahren nahezu gar nicht verändert. Also wie man eine Brille kauft, ist eigentlich immer gleich gewesen. Es gab so ein bisschen technologische Sachen, die dazu gekommen sind, ne? Was dann ist so um das Vermessen gehen. Da gab es so große Geräte, die in den Optikgeschäften standen, die den Optiker unterstützt haben. Aber der Kern, Beratung, Sehtestberatung und so weiter, der ist eigentlich wirklich über 100 Jahre nahezu gleich geblieben. Das hat sich aber schon in den letzten 10 Jahren sehr verändert, auch durch Player wie uns. Das heißt, wir sind ja so sehr Hamburger. Das heißt, wir sind so ein bisschen hanseatischer, eher ein bisschen unterm Radar. Tun aber vieles. Können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen? Kontext, Fielmann, wir sind aktuell tatsächlich sehr stark am Expandieren, hast du recht. Gegründet ja vor über 50 Jahren von Günter Fielmann, der leider inzwischen verstorben ist. Sein Sohn Marc ist unser CEO seit 6 Jahren, hat quasi das Familienbusiness übernommen. Wir sind an der Börse notiert, aber die Familie hält halt den Großteil der Aktien. So ein paar Zahlen und Fakten, so um das mal ein bisschen darzustellen. Wir sind aktuell der drittgrößte Optiker in der Welt. Der Optikmarkt generell ist halt so zu knapp 40% weltweit filialisiert. Der Rest sind halt wirklich noch kleiner. Du hast beispielsweise in Deutschland immer noch 11.000 kleine Optiker, die so ein oder zwei Läden haben. Und wir sind eben einer dieser größeren Ketten. In 16 Ländern inzwischen aktiv, knappe 40% nicht mehr deutschsprachige Märkte. Also unsere Kernmärkte sind nach wie vor Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind wir auch ganz weit vorne. In Deutschland beispielsweise sind wir Marktführer. Da haben wir 5% der Geschäfte, machen über 30% des Umsatzes und über 50%, also ich glaube sogar 67 waren es letztes Jahr, der Stückzahlen. Also 67% aller Deutschland verkauften Brillen kommen von Fielmann. Knappe 2,3 Milliarden Umsatz weltweit im letzten Jahr, laut aktuellem Geschäftsbericht. Und wie gesagt, Expansion ist neben der Digitalisierung eins der großen Themen, das Marc Fielmann in den letzten Jahren halt massiv vorangetrieben hat. Digitalisierung können wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen, aber in der Expansion, hast du gerade schon angesprochen, sind wir mit der Marke selber expandiert. Also in Länder beispielsweise in Polen, die sind in der Ukraine, in Tschechien, in Italien. Aber wir haben auch in den letzten Jahren zugekauft, haben Firmen gezielt gesucht, die eine ähnliche Philosophie wie wir haben. Also wir haben eine sehr kundenorientierte Philosophie schon seit über 50 Jahren. Also so aus der Marketing-Sprech, heute hast du so Customer Simplicity, würde man sagen, ne? Das hat Günter Fielmann schon vor über 50 Jahren relativ simpel dargestellt, hat gesagt, hey, der Kunde bist du, das ist unsere Philosophie, bediene doch jeden so, wie du deine Familie oder deine Freunde bedienen würdest. Ja, was passiert? Die Leute kommen halt wieder und sie erzählen darüber, wie gut es war. Und wir haben genauso Firmen uns gesucht, die in Spanien beispielsweise, haben wir Optica Universitaria gekauft, in Katalonien der Marktführer, oder Medical im Baskenland. Die haben halt eine sehr, sehr ähnliche Philosophie. Das passte also perfekt, mussten wir gar nicht großartig irgendwie umstellen, eine Klasse Post-Merger, aber jetzt eher so in Richtung der Synergien. Aber was die Philosophie anbetrifft, suchen wir ganz gezielt Firmen, die genauso wie wir sind. Gleiches haben wir jetzt gerade vor 3 Jahren in den USA gemacht. Da sind wir jetzt im Mittleren Westen inzwischen Marktführer. Ist ein Riesenmarkt, ne? Also der weltweit größte Markt in der Optik. Sehr, sehr stark defragmentiert. Du hast in der Optik ein ganz großes Thema, das ist Regularik. Entweder aus der Perspektive der Gesundheit, ne? Wir reden ja über medizinische Daten, wenn wir über deine Sehwerte sprechen. Also nicht, die jetzt meine Werte verrate. Ich habe -4,5, -5. Dann ist das für den Gesetzgeber genauso, als wenn ich dir verraten würde, wie meine Bluttestergebnisse sind oder die Krebsmarker oder so. Das heißt, wir sind hier so in einem Feld zwischen Gesundheit und zwischen Fashion und Handwerk. weil jede Brille ist ein individuelles Produkt, bestehend aus Gläsern und einer Fassung. Keine Brille ist gleich der anderen, das wissen die wenigsten. Meine, okay, ich habe jetzt eine Brille, sie hat der andere auch, ja. Von der Fassung mag das stimmen, aber in der Kombination, wie das eingeschliffen wird und wie du dann durchguckst, eben nicht. Das hängt halt ganz stark damit zusammen, dass wir alle eine andere Nasen-Ohren-Kombination haben. Also wenn du meine Brille aufsetzen würdest oder ich deine, dann würden wir feststellen, dass wir anders durchgucken würden und eben nicht gleich gut. Und deshalb ist es ein individuelles Produkt. Genau, das ist so ein bisschen so ganz grob der Rahmen.
So ein bisschen ist gut. Also Stefan, ich habe jetzt mindestens 10 Fragen im Kopf. Ich kann sie mir nicht alle merken. Wir werden jetzt nicht auf die Details des US-amerikanischen Marktes eingehen, der ja völlig anders ist, sondern ich stelle meine Frage, da könntest du wahrscheinlich alleine wieder für 5-10 Minuten reden, sondern ich formuliere die Frage ein bisschen anders. Also wie gesagt, Amerika ist ganz, ganz anders. Aber wie sieht's denn alleine schon im Dachraum mit Österreich und Schweiz aus? Wo sind die Unterschiede zu Deutschland? Um mal für unsere Hörerinnen zu zeigen, wie extrem das wirklich bei euch in der Optikerbranche ist.
Also tatsächlich ist es so, dass die Dachmärkte sich jetzt von der Regularik beispielsweise nicht so stark unterscheiden. Es gibt immer Feinheiten, die du hast. Aber es ist halt in den Dachmärkten durchaus möglich, dass dann wahrscheinlich ein Optiker einen Sehtest macht. Dass das in anderen Märkten, UK beispielsweise, USA, eben anders, da muss es quasi ein Optometrist machen, so eine Art Augenarzt. Das ist aber in den deutsch sprechenden Märkten ähnlich. Wo wir uns halt sehr stolz, wo wir uns sehr stark unterscheidet, und das sind die Kundenwünsche auch, ja. Was sie alle eint, ist natürlich, sie möchten gut bedient werden, sie möchten ein qualitativ hochwertiges Produkt kaufen, sie möchten gut sehen können oder die sind ja auch in der Hörakustik aktiv oder gut hören können. Mal so eine kleine Anekdote, in der Schweiz beispielsweise, es ist ja ein sehr wertschätzendes Land, also was die Qualität anbetrifft. Und wir hatten in Deutschland immer den Sehtest beispielsweise kostenlos. Das ist eine Viermann-Leistung, die immer da war. Und als wir damals in der Schweiz gestartet sind, haben die Schweizer gesagt, na, wenn das nichts kostet, kann das ja nichts wert sein. Und dann mussten wir den Sehtest halt kostenpflichtig machen, haben das dann verrechnet, natürlich in dem Folgekauf, dann wenn du eine Brille gekauft hast. Aber der Schweizer hat gesagt, nee, ich möchte auf jeden Fall etwas dafür zahlen und dann ist es auch etwas wert. Ja, also es sind so Gegebenheiten, so lokale Gegebenheiten, wo sich das unterscheidet. Dann hast du natürlich, was die Kollektionen anbetrifft, hast du Unterschiede. Wobei ich jetzt sagen würde, so die deutsch sprechenden Märkte sind schon relativ nah noch beieinander. Der Deutsche liebt beispielsweise immer die gleiche Fassung. Ja, also eine häufigsten Kaufgründe ist, die ich aufhabe, die hätte ich ganz gerne nochmal. Das ist in anderen Märkten, Italien beispielsweise, ganz anders. Die sind sehr fashion-orientiert, die tragen Brille sehr bewusst. Ja. Was sie aber zum Beispiel nicht in Italien mögen, ist das Thema Gleitsicht. Da tun sie sich schwerer mit, weil das ja so ein Alterskennzeichen ist. Ne? Das heißt, da muss man also wirklich sehr gefühlvoll auch den Italiener dahin bekommen, dass er sagt, okay, jetzt bin ich bereit, mein Handy ist sehr großgestellt, ich habe meinen Arm weit weggestreckt, tatsächlich auch dann eine Gleitsichtbrille zu tragen. Das ist also in Märkten wie Deutschland, Österreich, Schweiz schon etwas einfacher. Da sind wir deutlich rationaler, würde ich mal behaupten. Aber natürlich hast du Gegebenheiten, die so unterschiedlich sind. Hast natürlich auch andere Wettbewerbssituationen auch in den Märkten. Womit wir aber allerdings sehr erfolgreich wirklich immer sind, ist, dass wir uns unterscheiden vom Wettbewerb mit der Preisführerschaft und dem Angebot, das wir den Kunden machen, zum Einstieg. Also dieses, was du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, der Nulltarif von Vielmann. Das ist also eine Leistung, die wir in allen unseren Märkten positionieren. Und das ist oftmals auch der Gamechanger, kann man wirklich sagen, weil in der Optik ist es schon so, dass in der Vergangenheit die Kunden sehr, sehr oft über den Tisch gezogen wurden und auch oftmals auch heute noch. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir genau das eben nicht machen. Das ist also wirklich unsere DNA, unser Core. Damit hat Günther Viermann auch in Deutschland damals angefangen, dieses Thema aufzubrechen. Es gab in Deutschland früher von der gesetzlichen Krankenversicherung eine Brille, alle 2 Jahre for free. Und das Problem war aber, dass die Optiker sich irgendwann mit den Krankenkassen geeinigt haben und gesagt haben, es gibt nur 6 Modelle, die du for free bekommst. Das heißt, du hast dann auf der Straße gesehen, wer eben kein Geld hat. Wir sagen also die Sozialprothese auf der Nase. Und das hat Günther Viermann halt gewurmt. Er hat gesagt, das finde ich ungerecht, das kann doch nicht sein. Und hat sich dann mit einer Krankenkasse darauf geeinigt, hey, ich kann auch hunderte Modelle anbieten. Das ist diese Nulltarifkollektion, die wir haben. Wir haben ja eine sehr, sehr große Eigenmarkenkollektion. Knappe 70% der verkauften Fassungen sind eben aus der eigenen Kollektion. Und diese Nulltarifkollektion ist ein elementarer Bestandteil. Und plötzlich war es dann über Nacht möglich, eben nicht mehr zu erkennen, ob du Geld hast oder nicht. Und das ist halt etwas, was wir in viele andere Märkte aufbringen, auch in den USA. Wir wollen jetzt nicht so über die USA sprechen, aber auch in den USA ist es so, dass die Kunden heute dort sehr versicherungsorientiert kaufen. Also so 80% der Amerikaner haben eine Versicherung. bekommen sie von einem Arbeitgeber und kaufen dann eine Brille. Sie bekommen aber erst am Ende des Verkaufsprozesses gesagt, was sie diese Brille on top kostet. Was wir jetzt anders machen ist, wir wissen, welche Versicherung du hast. Wir haben einen Startup gekauft, die genau uns das ermöglichen. Wir können dann sagen, hey, Herr Schwarz, wir wissen, wer Sie sind. Zu Ihrer Versicherung haben wir ein ganz tolles Angebot für Sie for free. Also quasi Nulltarif in den USA.
Stefan, ich merke, ich muss hier ein bisschen als Interviewer ein bisschen strenger sein. Jetzt hast du doch wieder die USA. Ja, genau. Also das war eben genau der Punkt. Es gibt bei euch extreme Unterschiede im Markt. Du hast gesagt, Kundenwünsche. Und das ist euer Fokus. Auch Game Changer, muss man ganz klar sagen. Also die Dinge einfach mal in Frage stellen. Warum muss das eigentlich so sein? Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Ich habe Seminare gemacht für Optiker. Und ganz ehrlich, das ist schon eine ganz eigene Klientel, diese Optiker. Und die Frage, wie geht ihr damit um? Also welche ganz dumme Frage, wie ist denn das eigentlich? Die Optiker, der Optiker in dem Geschäft, ist das dann der Geschäftsführer dieses Geschäfts? Also wie weit sind die eigenständig oder sind das einfach nur Angestellte, die genau das machen, was ihr ihnen sagt, was sie machen sollen? Wie geht ihr mit dieser Frage um?
Genau,
denn das sind ja kleine Handwerker, das sind ja keine Verkäufer, das sind ja Handwerker.
Das, also jetzt fangen wir vielleicht mal hinten an, genau. Also ein Optiker ist tatsächlich ein Handwerker von der Berufsausbildung her. Ich bin jetzt seit knapp 12 Jahren dabei und bin kein Optiker, habe aber dankenswerterweise mit vielen Optikern zu tun und habe auch viel in den Geschäften gearbeitet, habe also viel lernen dürfen. Und eine der größten Erkenntnisse für mich war, wirklich zu verstehen, was es eigentlich steckt in diesem Handwerk. Ne? Also es ist halt so, der Kunde kommt eigentlich in ein Optikgeschäft, weil er eine neue Brille braucht und primär ist er eigentlich an der Fassung interessiert. Also wenn du mit Leuten darüber sprichst, was willst du eigentlich? Ja, ich habe meine Sehwerte haben sich verändert, ich brauche eine neue Brille. Aber sie gucken eigentlich nach einer schicken neuen Fassung. Der Optiker ist sehr viel stärker an dem Thema Sehen und Gläser interessiert. Ja, das ist auch am Ende sicherlich das, wo die Optikbranche ihr Geld verdient. Unsere Optiker sind Angestellte. Wir haben also kein Franchise-Modell, sondern wir haben tatsächlich, sind das unsere eigenen Geschäfte. Was wir aber, glaube ich, geschafft haben, dank eben der wirklich Bemühungen von Günter Fehmann schon in den frühen 70ern, ist dieses weg von Patient hin zu Kunde. Also in sehr, sehr vielen Optikgeschäften, auch weltweit, ist das ein großes Thema, wirst du eigentlich immer als Patient behandelt. Ne? Es gibt viele Länder, in denen tragen Optiker weiße Kittel. Ja? Also Italien beispielsweise, ne? Haben viele Optikgeschäfte, da gehst du rein, es sieht halt so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus einer Apotheke und einem Arzt. Und die tragen einen weißen Kittel und du fühlst dich wie ein Patient. Und das haben wir gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kunde hat schon genügend mit seiner Sehschwäche zu tun. Wir wollen das nicht irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen ihm ja helfen, dass er rausgeht und sagt, hey, ich habe jetzt was Tolles gefunden und ich bin jetzt in meinem Lifestyle wieder besser. Deswegen sind unsere Optiker sicherlich fachlich extrem gut ausgebildet. Wir gewinnen also seit Jahrzehnten alle gängigen Meister- und Ausbildungswettbewerbe. Ne? Da sind wir also Vorreiter. Ich glaube, wir haben 4.000 Azubis im Jahr, also wir bilden auch die ganze Branche aus. Du hast in dieser Branche nahezu keine Arbeitslosigkeit. Wir reden über 0, noch was Prozent. Und der Rest ist halt in Beschäftigung. Ein Riesenfachkräftethema auch, weil das ein sehr, sehr intensiver Ausbildungsberuf ist. 4,5 Jahre dauert das. Wenn du nochmal Sehtests dann auch machen darfst, brauchst du nochmal eine On-Top-Ausbildung. Also auch das macht es nochmal anstrengender. Und insofern ist es dieser Spagat schon, die bekommst du es eigentlich hin, dass ein Optiker sich eben eher mehr den Kunden reinversetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr gut gelungen ist. Mit verschiedensten Methodiken. Ich will ganz bloß mal zwei anführen. Einmal messen wir die Kundenzufriedenheit extrem. Das heißt also nahezu jeder Kunde bekommt nach einem Kauf einen Fragebogen und wirklich zweistellige Prozentzahlen füllen den auch vollständig aus. Und danach steuern wir. Das heißt, danach steuern wir die Tantiemen unserer Optiker in den Geschäften. Die bekommen also auf Basis der Kundenzufriedenheit ihren Bonus. So, und wenn es eben sinken sollte, ja, dann würden sie weniger Geld bekommen. Wenn sie aber freundlich zum Kunden sind, der happy rausgeht, im Nachgang auch sagt, es hat alles gut funktioniert und es weiterempfiehlt, dann bekommen sie einen höheren Bonus. Und wir gehen sogar noch weiter, wenn es um das Thema Reklamationen geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne, du hast immer mal irgendwas. Also es kann immer mal irgendwas sein. Gerade, ich habe jetzt meine erste Gleitsichtbrille. Ich weiß nicht, ob du auch schon Gleitsicht. Genau, dann weißt du, was ich meine. Das ist ein bisschen anders, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und da kann es natürlich sein, dass es auch mal nicht ganz so einfach ist, ne? Dass man nochmal eine zweite braucht und merkt, okay, es war doch nicht ganz so okay. Wir sind rigoros, was die Retouren anbetrifft, wie wir im E-Commerce-Jargon sagen würden. Also der kennt jede Reklamation an und wir zahlen sogar Prämien unserer Optikern dafür, dass sie die Reklamation annehmen. Das heißt, die denken gar nicht darüber nach, ist das jetzt gerechtfertigt? Ist da, weiß ich nicht, also sind da Druckstellen auf der Nase? Ich hatte mal so ein Beispiel, nach 7 Jahren kam eine Kundin in den Laden und hat gesagt, ich habe so eine Druckstelle auf der Nase. Ich möchte die Brille zurückgeben. Da hätte ich jetzt gesagt als Nicht-Optiker, hey, 7 Jahre, das kann ja gar nicht sein. Also wem nach 7 Jahren eine Druckstelle auf der Nase auffällt, ne, das funktioniert nicht. Aber egal, die kriegt ihr Geld zurück, die geht glücklich aus dem Laden und der Optiker bekommt noch eine Prämie dafür, dass er diese Reklamation angenommen hat. Und damit hebeln wir quasi aus, dass die Optiker zu doll wirtschaftlich in dem Moment denken, sondern sie denken wirklich kundenzentriert. Das ist eigentlich das Geheimnis.
Jetzt waren wir stark bei diesem Fokus von Fielmann auf Customer Centricity, auf Kundenorientierung. Und jetzt bin ich mal etwas gehässig und sag, aha, so jemand seid ihr also. Also eure Mitarbeiter werden gestriezt, damit sie kundenorientiert sind. Aber eigentlich haben die das Gefühl, naja, so schön für uns ist das ja nicht. Ich will jetzt mal in Richtung Employer Branding. Also das eine ist Customer Centricity und das muss man hinkriegen, gemeinsam mit Mitarbeiterzufriedenheit. Und ihr seid ja scheinbar auch ganz weit in Richtung Employer Branding und Mitarbeiterzufriedenheit. Ich weiß nicht, warum ich jetzt ein Brillenschaf vor mir sehe, aber jedenfalls erzähl mir ein bisschen zu euren Geschichten, was ihr macht in Richtung Employer Branding und was ihr macht in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit.
Also ich würde 2 Beispiele mal anführen. Zum einen investieren wir sehr, sehr viel in die Ausbildung. Nicht nur während der Optikerausbildung, sondern auch im Nachgang. Wir haben beispielsweise in Plön ein Schloss, das gehört der Familie Fielmann, das ist die sogenannte Fielmann-Akademie. Und in diesem Schloss schulen wir unsere Mitarbeiter, die kommen weltweit dorthin. Ich glaube, knapp alle 2 Jahre ist jeder mal dort. Parallel gibt es natürlich sehr, sehr viele Schulungsmöglichkeiten auch vor Ort, wo sie halt beheimatet sind. Aber also ungefähr alle 2 Jahre haben sie auch die Chance, einmal auf dieses Schloss zu kommen und dort auch nochmal intensivere Schulungen zu bekommen. Meisterschule ist dort. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Das ist natürlich etwas, was als Arrangierung außenrum sehr beeindruckend und Leuten auch sehr, sehr gut gefällt. Deswegen haben wir sehr, sehr treue Mitarbeiter. Ich darf jetzt die Zahl nicht sagen, aber es ist eine sehr hohe zweistellige Zahl derer, die mal weggegangen sind, weil das muss man auch offen gestehen. Wir haben eine große Herausforderung, auch für unsere Mitarbeiter. Wir haben zu viele Kunden. Das heißt, es ist bei uns immer sehr voll. Das ist natürlich eine große Belastung. Können wir gleich noch mal so ein bisschen besprechen, was man dort auch in den letzten Jahren getan hat. Aber natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die sagen, irgendwann ist es vielleicht doch zu stressig und ich suche mir etwas anderes. Viele von denen kommen aber wieder, weil sie merken, dass es doch eine andere Kultur bei Fielmann ist, die die Mitarbeiter auch sehr in den Vordergrund stellt. Ja? Und ich kann es zum Zweiten aus meiner Perspektive mal sagen, weil du hast mich ja vorgestellt als Director E-Commerce. Das ist richtig, das ist einer meiner Jobs. Ich habe ja schon sehr viele bei Fielmann gemacht und ich habe eben auch das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren sehr stark mit begleiten dürfen und vorantreiben dürfen. Und Digitalisierung ist eine gute Möglichkeit, um dieses Luxusproblem, dass wir zu viele Kunden in den Geschäften oftmals haben, gerade zu Spitzenzeiten, ein Stück weit zu entzerren. Und es gibt eine Sache, die wir beispielsweise eingeführt haben. Also wir haben Termine zum Beispiel als Option eingeführt. Wir machen über 10 Millionen, ich glaube 12 Millionen Termine in 2024. Aber das sind natürlich auch Kunden, die kommen spontan vorbei. Also Footfall, wie man im Marketing so schön sagt. Und genau für diese Kunden haben wir eine digitale Warteliste. Das heißt, das ist quasi so ein Short-Term-Appointment. Also entweder machst du vorweg einen Termin oder du sagst spontan und du bekommst eine verbindliche Aussage darüber, wann du dran bist. Also kannst du mal schon rausgehen und kannst nochmal Kaffee trinken gehen oder gehst nochmal ein bisschen shoppen in der Einkaufsstraße. Das ist so der Kunden, die Kundenperspektive. Das war auch der Grund, warum wir das gemacht haben. Ein sehr positiver Nebeneffekt davon ist aber, dass wir durch diese Digitalisierung, durch die, Analyse und Operationalisierung der Prozesse in unseren Geschäften, ja, also wie lange dauert eigentlich so ein Beratungsgespräch, ja? Was hat das für Komponenten, wie unterschiedlich ist das eigentlich von den Kunden Bedarfen? Wenn jemand eine Gleitsichtbrille braucht, brauchst du länger, als wenn das nur eine Einstärke ist. Ist der schon mal Kunde gewesen, ist er Neukunde? Das haben wir alles sehr stark analysiert und in diese Suite, in diese Software einfließen lassen. Mit dem Effekt, das ist halt so faszinierend, dass unsere Optiker sagen, ich habe jetzt mit diesen digitalen Möglichkeiten weniger Stress. Also ich weiß halt genau, wann mein nächster Kunde da ist. Ich kann meine Pausen viel besser planen. Und parallel steigt die Kundenzufriedenheit und die Produktivität. Und Leute sagen aber, ich muss weniger arbeiten. Das ist eigentlich ganz, ganz faszinierend, dass du eben genau darauf auf den Fokus setzen musst. Weil wenn nicht nur der Kunde glücklich ist, wenn der Mitarbeiter glücklich ist, dann ist nur der Kunde am Ende des Tages glücklich. Also insofern ist das im Grunde immer ein Zusammenspiel beider Komponenten.
Ich glaube, die Logistikbranche, diese ganzen Lieferdienste und so weiter, die können auch verdammt viel von euch lernen, weil die orientieren sich ja immer nur am Kunden und diese armen Säue müssen dann irgendwie leiden. Ich finde das klasse, wie ihr das austariert, diese beiden Sachen. Noch eine Frage. Angenommen, ich habe eine Ausbildung gemacht bei einem normalen Optiker und jetzt entscheide ich mich, zu irgendeiner Optikerkette zu gehen. Wo steht Fielmann in der Reputation innerhalb der Branche? Also was reden die Leute so? Das, was du gerade beschrieben hast, ist, die kommen durchaus wieder, die schon mal bei euch waren. Aber was ist mit denen, die noch nie bei euch waren?
Also ich glaube, wir haben grundsätzlich eine sehr, sehr hohe Reputation im Markt. Ich kann jetzt hier keine genauen Zahlen sagen. Können wir euch im Nachgang nochmal gucken. Also da haben wir auf jeden Fall auch Unterlagen zu, da gibt es halt auch Messungen zu. Aber wir wissen, dass wir sehr, sehr viele Optiker von anderen auch bekommen, also die sich entscheiden, zu uns zu kommen. Insofern sind wir schon ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber, gerade eben, weil wir außenrum eine ganze Menge Benefits auch anbieten, dieses Wir-Gefühl in der Company halt sehr, sehr stark fokussieren. Also da würde ich schon sagen, dass wir uns gerade von anderen Ketten sehr unterscheiden. Ich will jetzt gar nicht bashen auf kleinere Optiker oder so. Ne? Ich kenne da sehr, sehr viele kleinere Unternehmen, die sich auch spezialisiert haben auf einzelne Themen, die super toll am Kunden sind, die es auch wundervoll machen. Wir haben ja, wie gesagt, auch 11.000 in Deutschland alleine und eher das Schrumpfen ist gar nicht dem geschuldet, dass es denen schlecht geht, sondern eher, dass sie keinen Nachfolger finden. Das ist tatsächlich uns eine große Herausforderung. Also wir haben genau wie viele andere Branchen auch generell in der Optik ein Nachwuchsthema. Ja, also dieser Beruf ist halt sehr intensiv von der Ausbildung und am Ende ist es aber dann eben so, dass du natürlich heute Jugendliche motivieren musst, so etwas zu tun. Ne? Die wollen alle irgendwie Influencer werden, die wollen irgendwie was im Marketing machen, irgendwas mit Tech. Das ist tatsächlich eine große Challenge, aber ich glaube, durch die Unterstützung von digitalen Angeboten, die wir auch unseren Optikern machen, werden wir auch hier immer attraktiver und deswegen tun wir auch deutlich mehr zwischen der Außenwahrnehmung in Richtung Employer Branding.
Okay, also ich verstehe deine Antwort richtig, dass wenn ich jetzt Optiker frage und ganz ehrlich, ich werde das tun, dass relativ häufig kommt, Fielmann ist für uns durchaus sehr, sehr attraktiv.
Ja, du wirst allerdings auch, und das wird auch der Wahrheit geschuldet, der Story, die ich am Anfang erzählt habe über die, sag mal, Disruption des Optikmarktes, was die Nulltarif Geschichte anbetrifft, wirst du auch auf viele Optiker treffen, die dir sagen, Fielmann hat den Optikmarkt kaputt gemacht. Ja, also das ist auch durchaus auch zur Wahrheit.
Die schöne Zeit ist vorbei, aber das erleben wir halt überall.
Schon länger. Ne? Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich bei Fielmann anfing, ich habe vorher lange für Otto gearbeitet, wo ich auch sehr stolz drauf war, weil das ein sehr nachhaltiges Unternehmen ist und Fielmann dann eben als Marktführer und mit sehr viel Alleinstellungsmerkmalen war ich natürlich auch sehr stolz und bin dann das erste Mal in meinem Leben auf eine Optikmesse gegangen in München, auf die Opti. Mit T-Shirt, mit Badge von Fielmann. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele, ich sage mal, hasserfüllte Blicke gesehen und sehr, sehr viele Gespräche geführt, wo man mir gesagt hat, ihr seid quasi der Antichrist im Markt. Aber das stört uns halt nicht, weil wir diese Kundenzentrierung haben und sagen, hey, wir müssen ja was richtig gemacht haben, sonst würden wir nicht so erfolgreich sein. Und insofern ist es, glaube ich, inzwischen auch schon, dass die Branche sich auch dadurch verändert hat.
Aber jetzt sag mir noch eins. Warum fällt mir Brillen scharf ein, wenn ich irgendwie an Mitarbeiterzentrierung und so weiter denke?
Das ist eine schöne Geschichte. Du siehst auch, ich habe hier gerade so ein T-Shirt an, auf wo da so ein Brillenscharf drauf ist. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil wir es ja nur akustisch machen. Aber das Brillenscharf ist tatsächlich eine private Passion von Günther Fielmann. Das ist eine Rasse, das heißt walisisches Brillenscharf. Und die war vor ein paar Jahren vom Aussterben bedroht. Und er hat sich zur Passion gemacht, dieses Brillenschaf wieder so zu züchten, dass es quasi dass es eben nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Und so ist es mit unserem Maskottchen geworden. Das ist irgendwie mal aus einer Jostenthalerei heraus entstanden, als mal Fielmann damit zum Unternehmen kam und wir uns überlegt haben, wir müssen ja ein bisschen mehr auf was in Richtung Kinder machen. Wie können wir eigentlich auch schon sehr früh Eltern und die Kinder aufschlauen über das Thema sehen? Man kann ja schon in den frühen Jahren, also ich habe auch zwei Kinder, ne? Und wenn man halt, man sollte auf jeden Fall schon sehr früh mal zum Augenarzt gehen. Das machen viele aber nicht. Und wenn du dann eine Sehschwäche hast, kann man sie bei Kindern oftmals auch noch begradigen in den jüngeren Jahren, so dass sie dann vielleicht bis sie irgendwann eine Lesebrille brauchen, dann im höheren Alter eigentlich gar keine Brille mehr benötigen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das halt so unterstützen? Und dann war dieses Brillenschaf da und dann haben wir das Benny genannt und haben das illustrieren lassen. Und da gibt es Kinderbücher zu, da gibt es Plüschtiere zu von Steif, jede Menge Merchandising-Sachen. Sehr beliebt bei unseren jungen Kunden.
So, Stefan, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Märkte und über die großen Rahmenbedingungen, Kundenorientierung, Mitarbeiterzentrierung gesprochen. Jetzt müssen wir langsam so ein bisschen zu den Banalitäten des Alltags kommen. Omnichannel ist natürlich ein wahnsinniges Thema und ihr habt auch eine Reihe von Sachen gemacht. Ihr habt eine App mit einer AR-Anprobe. Was macht ihr noch da und was sind eure Erfahrungen damit?
Also, wir haben schon sehr, sehr früh erkannt, viel früher, als man eigentlich mal so ein bisschen in der Außenwahrnehmung sieht, ne, dass das Thema Kundenverhalten sich verändert. Ne? Das heißt, wir wissen alle, wir beide sind ja noch lange noch dabei und wissen, dass viele Branchen immer mehr digital geworden sind, immer mehr E-Commerce-lastig, immer mehr Online-lastig. Und wir haben schon früh den Kundenwunsch gespürt, ich möchte eigentlich nicht da eine Stunde sitzen und alles im Laden machen. Es gibt eine Menge Kunden, die sagen, ich möchte mich irgendwie vorbereiten oder ich möchte vielleicht sogar online kaufen. Um das zu ermöglichen, und das ist wichtig, in der gleichen Qualität wie das, was wir in den Läden bieten, mussten wir sehr, sehr viel Aufwand betreiben. Wir haben also roundabout so 20 Millionen investiert in das Thema Technologie, die du brauchst, um halt auf einer gleichen Qualität eine Brille zu fertigen. Das fängt vorne an beim Checken, ob die Sehwerte noch okay sind. Das ist so der erste Schritt. Der zweite ist dann, du suchst dir halt eine Fassung aus und dann willst du sie natürlich auch anprobieren. Das kannst du im Laden einfach machen, indem du einfach an die Wand gehst und sie auf die Nase setzt. Online ist es natürlich nicht so, da kannst du dir ein Bild angucken oder auch eine 3D-Ansicht. Deswegen brauchten wir das Thema Augmented Reality, haben da schon sehr früh in ein Startup aus Frankreich investiert, die damals am weitesten von der Technologie waren, ich glaube vor so knapp 6 Jahren. Inzwischen sind sie Marktführer in der ganzen Optikbranche. Wir sind da investiert mit 2 anderen größten Optikern inzwischen. Und ich kann dir wirklich sagen, das ist ein Gamechanger gewesen in dem Segment, weil du beispielsweise, das war uns sehr wichtig, deine Brille auflassen kannst. Du wirst ja auch Brillenträger und kennst das, wenn du eine neue Brille ausprobierst. Da musst du wahrscheinlich auch mal sehr nah an den Spiegel rangehen, um dich sehen zu können. Ne? Weil da ist ja keine Stärke drin, wenn du die Fassung ausprobierst. Das ist online natürlich unerträglich, wenn du dein Handy irgendwie eine 10 cm vors Gesicht halten musst. Brauchst du nicht. Du kannst quasi ins Handy gucken und die Brille, die du aufhast, die wird automatisch mit AI wegradiert und die neue wird dir aufgesetzt. So, in Echtzeit mit der ganz normalen Kamera deines Handys. So, das ist eine sehr wichtige Technologie gewesen, die wir mitentwickelt haben und die wir brauchten quasi, um dieses Thema zu lösen. Dann geht das weiter. Dann brauchst du einzelne Sehwerte, die die Leute umsonst noch nicht haben. Wie zum Beispiel, sehr wichtig, der Abstand der Augen. Ne, das ist so eine der wichtigsten Größen, weil davon hängt ganz, ganz viel ab. Und genau das haben wir beispielsweise mit einem Tool. Du guckst quasi in die Kamera und wir können genau den Augenabstand bestimmen. Nebeneffekt, wir können dadurch zum Beispiel auch als Filter alle Fassungen wegradieren, die dir nicht passen. Ne, weil wir beide haben eins gemeinsam, wir haben beide ein sehr schmales Gesicht. Das heißt, für uns kommen halt viele Fassungen gar nicht in Frage, weil die zu breit sind. Und die würden wir gar nicht mehr sehen, wenn wir dieses Tool benutzt haben. Das letzte, wichtigste eigentlich, ist das Thema, wie sitzt die Brille auf der Nase, weil das wichtig ist für das Einschleifen der Gläser. Das ist halt elementar, wie gut du gucken kannst. Je schlechter das gemacht ist, umso schlechter wird halt auch quasi dein Sehverhalten und du bekommst sogenannte prismatische Nebenwirkungen. Ich habe beispielsweise sehr hohe Sehstärke mit -5 und -4,5 und ich bekomme Kopfschmerzen, wenn die Brille nicht gut eingestellt ist. Und genau das haben wir mit dem Vielmann-Fokus, nennen wir das, auch AI-basiert, wo wir Millionen Kundendaten, die wir haben, ja 29 Millionen Kunden, das heißt, wir haben also viele Daten, die haben wir analysiert und haben aus diesen Daten mit AI errechnet, wie muss eigentlich die Einschleifhöhe einer Brille sein, damit du richtig gut durchgucken kannst. Und das ist so quasi technologisch, was wir lösen mussten, um einmal das Thema auch zu ermöglichen. Jetzt hast du aber natürlich nicht nur Kunden, die sagen, ich möchte online eine Brille kaufen, sondern du hast eigentlich den Großteil der Kunden, die sagen, ich suche mir schon online etwas aus. Also ich probiere eine Fassung an und mache dann einen Termin. Und wir wissen, dass wenn Kunden ungefähr so 70%, so 15-70% der Kunden, die heute im Laden kaufen, haben vorher oder während sie bei uns sind, online halt einen Service benutzt. Also angefangen von, wo ist der nächste Laden, bis hin zu, kann ich einen Termin machen oder sie probieren halt zum Beispiel Fassung online an. Also es machen wirklich Millionen Menschen, machen das, bevor sie ein unser Leben betreten inzwischen. Suchen sie sich eine Fassung aus und haben eine ganz konkrete Vorstellung von dem, was sie eigentlich möchten. Oder informieren sich über Gläser, konfigurieren das schon mal und sagen dann, das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Das heißt, wir können damit wieder Zeit sparen, auf das ist unsere Perspektive, auf dem Kunden natürlich Zeit sparen. Deswegen ist Omnichannel für uns mehr als jetzt, um jetzt zu sagen, wir machen ein Click and Reserve oder Click and Select oder so. Das ist für uns integraler Bestandteil eigentlich von unserer gesamten Customer Journey inzwischen. Also Optik ist inzwischen Omnichannel, ja? Viel, viel mehr als viele andere Branchen. Weil wir ja in der Brille zumindest kein Convenient haben. Also wir reden ja irgendwie über ein Custom Product. Wenn du über Kontaktlinsen sprichst, ist es anders. Das ist halt etwas, wo du einmal ein Fitting machst und dann ist ein Reordering, ne? Weil du dann einmal weißt, welche Linse du brauchst. Auch da haben wir schon seit vielen, vielen Jahren einen Omnichannel-Service. Du machst halt in einem unserer Stores einmal so eine Anprobe und weißt dann, welche Linsen du brauchst. Das dauert so zwischen einer halben und einer Stunde meistens. Und am Ende des Tages hast du quasi ein System. Das kann dann aus einer Linse bestehen, einer Flüssigkeit und so weiter. Und dieses System kannst du halt ganz, ganz einfach in einem Abo-Modell immer wieder dir zuschicken lassen. Du musst dich gar nicht drum kümmern. Das kommt genau dann, wenn du es brauchst. So, da ist natürlich der klassische Omnichannel Approach deutlich stärker gegeben. Aber in der Brille ist es ganz, ganz viel Research, was die Leute machen, also Vorbereitung des Kaufes.
Und das heißt, dass ich in beide Richtungen auch Daten speichere und habe, verfügbar habe. Wenn ich also online aufschlage, dann sind die Daten, die ich mir erarbeite, mit Anpassen, mit Probieren, im Laden verfügbar. Umgekehrt, wenn ich im Laden Beratungsgespräch habe, habe ich meine Lieblingsbrillen irgendwo auch in meinem Profil abgespeichert und kann dann mich einloggen und online dann nach abends zu Hause nochmal in Ruhe irgendwas machen. Geht das?
Das geht schon in Ansätzen. Ich hatte am Anfang mal erzählt, dass wir so ein bisschen regularisch ja Probleme haben oder Herausforderungen haben, was den Datenschutz anbetrifft, weil unsere Daten halt nochmal more secure sind als jetzt eben normale persönliche Daten. Aber dann, wenn der Kunde also einen Account hat, das ist also ein Thema, das wir also fokussieren und auch ausrollen und sagen, wir haben übergreifend eine Möglichkeit, das zu speichern. Wir haben die Erlaubnis. Natürlich ist das alles super abgesichert und so weiter. Dann können wir genau solche Services bieten. Also mal ein Beispiel, du kannst zu seinem Termin also Daten übergeben beispielsweise, dann hat der Optiker schon mehr Informationen. Oder, und das ist, was du ansprachst, auch im quasi Folgebereich, wenn du schon mal im Laden warst, hast du ja zum Beispiel, du hast jetzt eine rote Brille auf, du hast die rote gekauft, weil du sagst so, die rote war genau das, was ich wollte. Da gab es auch noch eine blaue. Und das sagt, na, ich habe mich jetzt für die rote entschieden. Dann kommst du nach Hause und sagst, Mist, hätte ich doch mal beide genommen, ich fand eigentlich beide schön, kennen wir beide. Das ist so ein sonst typisches Kaufverhalten-Thema, dass man sagt, ach, hätte ich doch beides genommen. Dann kannst du sehr, sehr einfach mit den Werten, die wir schon haben, dann direkt die Brille nachordern. Das bieten wir da an, wenn dann das Easy Second Pair, also einfaches Nachkaufen, da wo wir die Erlaubnis haben des Kunden, können wir das offerieren und das klappt hervorragend. Also das nutzen halt wirklich sehr, sehr viele Kunden und das bauen wir auch gerade sehr, sehr stetig aus. Oder wenn du eine Gleitsichtbrille gekauft hast, brauchst du oftmals noch ein, zwei Lesebrillen. Zu Hause, wenn du irgendwo hinlegst, nochmal wieder vorbeigehen, warum soll ich eigentlich mal, war doch jetzt schon gerade da, wieder einen Termin machen, das dauert wieder, warum soll ich das nochmal auf mich nehmen? Das kannst du sehr bequem von zu Hause machen.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr die Hemmschwelle sowohl online gesenkt, es ist ganz convenient, ganz bequem, da irgendwas zu machen, zu interagieren. Ihr habt die Hemmschwelle offline gesenkt, indem ich weiß, ja, ich kann mal kurz reingehen, ich kriege dann im schlimmsten Fall halt einen Termin in einer Stunde oder so, aber den kriege ich wiederum nicht mit einer Stunde warten, sondern mit einer Stunde Einkaufszentrum. Also Erlebnis im Laden ist da, Erlebnis online ist da. Jetzt die Frage, und dann sind wir so ein bisschen bei dieser Konferenz auch, der gesamte Social Commerce ist ja das Abholen. Hier ist gerade TikTok als Pinterest als Inspirationsquelle. Wir müssen die Leute ja zum Social Web irgendwo da abholen, wo sie gerade sind. Ja. Was sind da eure Erfahrungen?
Also wir haben natürlich wie viele andere Firmen auch, sind wir unterwegs im Social-Bereich, machen viel Engagement-Sachen, probieren auch wirklich mit jüngeren Zielgruppen. Wir haben ja Zielgruppe von wirklich Kindern bis Rentnern, so dass wir da natürlich einen großen Spagat machen. Wir merken, dass wir in den einzelnen Kanälen schon sehr, sehr unterschiedlich auch unterwegs sein müssen. Da spielt natürlich Social Commerce, das ist auch so ein bisschen eigentlich meine Passion, weil das war damals bei Otto eins meiner großen Themen, schon vor, über 10 Jahren. Insofern testen wir auch dort gerade sehr viel, merken, dass wir auch mit speziellen Angeboten an jüngere Zielgruppen über mal Piloten, die wir machen, einzelne Stores eröffnen, aber eben auch, jetzt sind wir dann auf einem Festival von Hurricane und engagen dort die Leute, indem sie sich einfach Service nutzen können. Sie können ihre Brille nachstellen, sie können aber eben auch eine Sonnenbrille direkt auf dem Hurricane kaufen, können es virtuell anprobieren. Du musst schon dorthin gehen, wo deine Zielgruppe ist. Du musst versuchen zu gucken, passt das halt. TikTok ist ein Thema, definitiv, also mindestens von der Ansprache. Wir sind gerade dabei, auch das Thema TikTok-Shopping mal ein bisschen auszuprobieren, mal zu schauen, was kann man dort wirklich erreichen. Ich habe jetzt noch keine Erfahrungswerte, weil wir da erst anfangen damit, aber ich denke mal, so ein paar Wochen kann man schon ein bisschen mehr darüber erzählen. Ist ein Thema, was wir immer wieder stetig uns anschauen, gerade weil wir ja ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben. Da passt das natürlich sehr super, ne? Also auch da bin ich fest davon überzeugt, dass die reine Conversion in so einem Kanal niedriger sein wird, aber die Vorbereitung wieder. Also wenn ich heute sage, ich kann den Kunden auf der Webseite vorbereiten für einen Kauf, werde ich sicherlich einen 16-Jährigen eher bei TikTok vorbereiten können auf einen Kauf. Also alles, was mit Brille zu tun hat. Was heißt das dann eigentlich? Was muss ich dann beachten? Warum sollte ich dann einen Sehtest machen? Oder Klassiker, Kontaktlinsen, farbige Kontaktlinsen, sehr beliebt bei Jugendlichen, wenn sie feiern gehen. Ja? Mhm. Was machen die? Ein Mädel kauft sich eine Packung Kontaktlinsen in Gelb und tauscht die halt mit ihren Freundinnen durch. Absolut verboten, sollte man niemals tun, ne? Weil wir reden über Bakterien im Auge und so weiter. Ja, das muss den Kids aber erklären, dass das nicht geht und dass das halt gefährlich sein kann, ne? Dass du eine Augenentzündung bekommen kannst und ganz, ganz schlimme Sachen passieren können. Aber sie machen es und deswegen musst du natürlich solche Sachen in solchen Kanälen erklären.
Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wo du dann über die Erfahrungen redest, die ihr damit gemacht hast. Jetzt mal zu einem ganz krass anderen Kanal, Digital Out of Home. Das ist ja so der Traum jetzt, Programmatic ausgedehnt und so weiter. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen? Weil es ist ja eigentlich naheliegend. Heute, also gestern war absolut, vorgestern war absolutes Sommerwetter und jetzt sieht es fast so aus, als ob es beinahe regnet. Das ist ja nur in Richtung Brille auch schon mal ein kleiner Unterschied. Habt ihr schon mal irgendwas ausprobiert in die
Auf
Richtung?
Auf jeden Fall. Also es ist ein super spannendes Thema. Ich bin jetzt selber nicht mehr so aktiv in dem Thema, weil ich ja mich primär um die digitalen Kanäle kümmere und aus der Produktsicht, aber ich habe unter anderem das Online-Marketing auch mit aufgebaut bei Vielmann und wir haben schon sehr, sehr frühzeitig begonnen, halt Third-Party-Data zu nutzen, sowohl in der Online-Werbung als aber auch im Out-of-Home. Ist ja, wie du es gerade angesprochen hast, ja sehr viel mehr möglich durch die digitalen Optionen. Und insofern ist natürlich sowas wie Wetter, aber auch Frequenz in unseren Geschäften. Wir hatten ja gesprochen über die Frequenzherausforderung, ne? Dass es oftmals zu voll ist. Natürlich ist es um 10 oder 16 Uhr oder am Samstag immer besonders voll. Aber wie kriegst du zum Beispiel auf Frequenzen gesteuert, dass du nämlich nur dort Out of Home auch ausspielst, wo beispielsweise gerade Frequenzbedarf ist? Gibt's ja durchaus auch. Ne? Es gibt auch Regionen, wo du immer sagst, da kannst du jetzt auch Leute gebrauchen im Laden gerade. Also haben wir noch freie Termine beispielsweise. Auch sowas schießt mit ein. Auch sowas benutzen wir in allen.
Oh, super. Also habe ich richtig verstanden. Also das heißt, wenn jetzt in der Filiale gerade Stress ist und ihr habt genug Leute, dann ist die Stele da draußen, die hat keine Vielmann-Werbung, nicht, dass noch mehr Leute reinkommen. Habe ich das richtig verstanden?
Der Best Guess, das geht natürlich nicht überall, aber da, wo es geht, machen wir das tatsächlich.
Super, sehr schön, das freut mich doch. Und wie ist es mit Sonnenbrillen bei Regenwetter?
Also du hast schon eine sehr starke Korrelation zwischen Wetter und Sonnenbrille, ne? So der Klassiker, also es gibt Länder, so Italien, da kannst du das ganze Jahr Sonnenbrillen verkaufen oder Spanien. Aber natürlich in Deutschland ist so die Saison eigentlich immer so März bis Juni, bis die Ferien dann losgehen. Dann kommen die meisten Leute und sagen, ich brauche eine neue Sonnenbrille. Und natürlich hast du ab dem Moment, wenn die Sonne rauskommt, sofort viel mehr Frequenz und viel mehr Demand.
Also ihr guckt auch nach dem Wetterbericht und entsprechend wird die Werbung geschaltet. Okay.
Auch andersrum, wenn du schlechtes Wetter hast, gerade wenn es zum Beispiel eisig ist oder so im Winter, ne, siehst du schon, dass die Frequenzen auch gerade bei älteren Generationen runtergehen. Weil die natürlich dann eben nicht mehr sich so einfach zu einem Laden bewegen können, ne? Ja. Das merkst du auch. Also es hat viel Einfluss, das Wetter, ja.
Habt ihr Erfahrung mit so, mich interessieren Kanäle, ja? Habt ihr Erfahrung mit Kino beispielsweise oder mit Radiowerbung?
Also wir sind eigentlich flächendeckend im Mediamix. Das pendelt auch immer mal. Radio ist zum Beispiel ein sehr, sehr effektives Mittel, was wir festgestellt haben. Gerade wenn du kurzfristig was machen möchtest. Also wenn du aktionistisch unterwegs sein willst, auch dort inzwischen mit digitalen Radiosendern, ne? Also ich höre beispielsweise eigentlich kein analoges Radio mehr, sondern tatsächlich nahezu noch digital. Und selbst da merke ich eben, kannst du die Zielgruppe speziell ansprechen, weil du ganz andere Daten hast. Kino haben wir, glaube ich, auch schon mal getestet, gerade wenn wir größere Kampagnen wieder machen, also wenn wir das Thema Branding wieder stärker in den Fokus stellen. Du kennst ja wahrscheinlich noch die diese klassische Vielmann-Werbung, diese Straßenbefragung, wo die Leute auf der Straße interviewt werden. Da ist es also, was man also im Fernsehen gezeigt hat, ne? Aber es gab eben auch klassische TV-Spots, die eher emotionaler sind. Die werden dann auch mal im Kinobereich gezeigt. Aber ich glaube, Kino ist jetzt der Schwerpunkt. Das ist eher wirklich TV, Out of Home, Print, immer noch durchaus auch noch ein Thema, deutlich rückläufiger. Und Radio ist ein ganz, ganz spannendes Thema, neben Online logischerweise, ne? Also Online hat natürlich inzwischen einen riesigen Stellenwert, auch bei uns eingenommen. Und ich glaube, der Mix ist sehr, sehr gut ausgependelt. Wir haben halt eben Zielgruppe von bis, ne? Und du musst da sein, wo deine Zielgruppe ist.
Stefan, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir könnten hier wahrscheinlich ewig quatschen, aber zwei Themen haben wir auf der Agenda. Nämlich Deutschlands größten Kundenclub. Kundenbindung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Ja.
Und das zweite Thema ist KI. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Also ihr habt, ihr nennt das aber nicht Kundenclub, aber im Prinzip habt ihr einen großen Kundenclub.
Genau, wir haben de facto eigentlich eine Art Loyalty-System, oder zumindest ein System, das wirklich nicht funktioniert. Das ist die sogenannte Nulltarifversicherung bei uns. Und zwar die Nulltarifversicherung ist eigentlich der Ersatz gewesen für diese gesetzliche Krankenversicherung für die Brille. Als die, ich glaube, 93 abgeschafft wurde, hat Sieger der Firma damals überlegt, muss ja den Kunden irgendwas bieten, das so ähnlich ist. Und deswegen bekommst du bei uns, indem du über zwei Jahre jeweils 10 Euro zahlst im Jahr, bekommst du kostenlos eine Brille inklusive Gläser mit einer Versicherung dazu, die dich gegen Dietscher, Bof und so weiter versichert, wenn sich die Sehwerte verändern, sodass du da ganz entspannt sein kannst. Und das ist eigentlich eine Art Kundenbindungsprogramm. Wir haben damit die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Ich glaube, irgendwie 8 Millionen Kunden oder irgend sowas. Sehr, sehr erfolgreich. Wir machen uns aber schon auch Gedanken darüber, wie wir dieses Thema noch weiter ausbauen können. Also ist durchaus auch ein Thema. Wir haben sehr loyale Kunden und wir denken gerade auch sehr stark nach über Ansätze, wie wir das noch intensivieren können, über weitere Services, die wir zum Beispiel dann vielleicht nicht exklusiv, aber mehr den Fokus stellen können. Wir sind gerade auch in den medizinischen Bereich gegangen. Ein Thema, das uns in der Vergangenheit, eher verboten war als Optiker. Also man durfte es halt keine Augenscans machen. Also wenn wir was gesehen haben im Auge, mussten wir die Kunden eben zum Augenarzt schicken. Jetzt haben wir einem Startup beteiligt aus der Schweiz, von Augenärzten gegründet. Wir machen jetzt quasi auf dem Sehtest, wenn du das möchtest, machen wir einen Augenscan. Und dann gehen die Daten per Remote mit KI-Unterstützung in Richtung der Augenärzte. Die scannen das. Innerhalb von 48 Stunden bekommst du Feedback, ob was ist oder nicht. Bekommst einen Bericht. Und wenn etwas ist, dann bekommst du auf der Fastlane einen Termin zum Augenarzt. Weil du wartest in Europa oftmals knappe 3 Monate auf einen Augenarzttermin. Und wenn natürlich etwas ist, ja, also du kannst auch sterben an Augenkrankheiten, dann können wir hier helfen und haben tatsächlich auch schon eine Menge Leuten das Leben gerettet, weil wir sie dann wirklich per sehr schnell ins Krankenhaus überwiesen haben, weil wir Krankheiten erkannt haben im Auge, die lebensbedrohlich waren. Und das sind so Sachen, die versuchen wir jetzt immer mehr auch in das Thema Kundenbindung zu integrieren. Und darüber denken wir gerade nach, wie kann man das halt noch miteinander deutlich stärker zusammenbringen. Weil wir merken, das ist ein Service, der wirklich für die Kunden einen großen Mehrwert bietet. Und wir sehen einen riesigen Bedarf. Klar, es ist für uns natürlich auch eine Option, Geld zu verdienen. Aber es ist halt eher so, dass wir hier eine Lücke gefunden haben, die, das wird ja nicht besser in Europa mit der Gesundheitsversorgung, die wir mit Hilfe auch der Krankenkassen tatsächlich schließen.
In meiner Erinnerung war Amazon der Erste, der die Unverschämtheit besaß, für seinen Kundenclub Prime auch noch Geld zu verlangen. Kann das sein, dass Jeff Bezos von euch abgekupfert habt und ihr das schon vorher gemacht habt?
Ich glaube, genau, wir haben es halt anders gemacht. Wir haben es halt immer direkt mit dem Mehrwert verbunden und dadurch nicht wirklich Geld genommen, sondern wir haben einfach diese Nulltarifversion geschaffen. Ich bin jetzt auch großer Amazon Prime Fan, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich finde das, was sie machen, machen die schon ganz gut. Aber klar, ist es natürlich immer so dieser Spagat, wie viel Geld nimmst du eigentlich und was ist das am Ende des Tages wert? Und wir wissen ja beide, Amazon hat es ja massiv erhöht in den letzten Jahren. Ne? Insofern ist da wahrscheinlich immer noch die Grenze. Das werden wir auf keinen Fall tun, sondern wir werden immer gucken, das muss für den Kunden passen, das muss für ihn wirklich einen Mehrwert bieten. Und wenn der Kunde halt sagt, ich will dafür kein Geld bezahlen, dann ist es halt so. Da ist das halt auch genau das, was wir dann auch machen werden.
So, jetzt kommen wir zum letzten Thema und das ist natürlich auch wieder ein ganz großes Thema, KI-Einsatz. Wo würdest du sagen, steht ihr im Vergleich zu anderen deutschen Unternehmen, was KI-Einsatz im Marketing auch angeht? Seid ihr da irgendwo im Mittelfeld oder würdest du sagen, nee, ich glaube, wir sind schon etwas weit über dem oder etwas über dem Mittelfeld?
Ich hatte jetzt ja schon so ein paar Mal erwähnt, dass wir im technologischen Bereich, ne, wo es für uns auch sehr notwendig war, in der Messtechnologie beispielsweise schon sehr, sehr früh mit KI Erfahrung gemacht haben. Jetzt auch in diesem Augengesundheitsthema kommt KI zum Einsatz. Und das Thema, da sind wir sehr, sehr weit vorne. In so einem generischen Bereich, was jetzt ja gerade das aktuell Relevanteste ist, machen wir schon mehr als Gehversuche. Es hängt immer ganz davon ab, in welchem Bereich du dich umschaust. Ne? Also es gibt Bereiche, wo ich sage, da ist noch viel Potenzial, gerade wenn es um Optimierung geht, Prozesse, die du verbessern kannst. Da, glaube ich, können wir noch viel, viel mehr einsetzen, aber das tun wir jetzt auch gerade ganz massiv. Auf der anderen Seite sind wir im Programming-Bereich, also wirklich im Umsetzen, im Programmieren, glaube ich, schon sehr, sehr weit vorne, weil wir verstanden haben, dass von den Technologien, die wir heute schon haben, wir mit Hilfe von KI sehr viel schneller einen direkten Kundenbenefit erzeugen können, wenn wir das miteinander verbinden. Ja, weil die KI am Ende des Tages viel besser dazu in der Lage ist, ganzheitlich Kundenerlebnissen zu erschaffen. Und insofern würde ich mal behaupten, dass wir hier im vorderen Feld mit dabei sind. Ich will uns auf keinen Fall benchmarken jetzt gegen die großen Metas, Amazons und so weiter dieser Welt. Ne? Die sind far away oder Shopify und so weiter. Aber und zumindest in unserer Branche, im Retail, würde ich sagen, sind wir in einigen Bereichen schon sehr, sehr weit vorne dabei.
Was konkret macht ihr oder wie konkret setzt ihr ein, auch im Marketing KI? Also außer bei Content-Erstellung, dass es eine gewisse Hilfe ist oder die Effizienz versteigert. Was noch macht ihr da also, mit generativer KI?
Genau, vor allem, also neben Content-Erstellung, das ist, glaube ich, ein relativ wichtiges Thema, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Das hat, glaube ich, schon vieles auch revolutionieren. Sowohl im Branding-Bereich als auch in dem programmatischen Bereich, wo du ganz, ganz andere Schritte machen kannst, viel flexibler sein kannst, ist für uns vor allen Dingen wichtig, das Thema Analyse der Daten und daraus resultierende Mehrwerte. Ne? Also wir wissen, glaube ich, alle, dass das Thema Daten eine große Relevanz und eine Grundlage ist, eigentlich, um damit effektiv auch mit generativen Ansätzen wirklich erfolgreich sein kannst. Das haben wir in den letzten Jahren glaube ich, sehr, sehr gut aufbereitet. Gerade dieses Übergreifen über die Kanäle hinweg, das ist immer noch eine Challenge, ne? Aber da sind wir deutlich weitergekommen und daraus kannst du natürlich jetzt ganz, ganz andere Sachen schaffen. Also ich würde gar nicht so trennen zwischen Marketing und Produkt, sondern für mich ist halt am Ende des Tages das immer ein Gesamtmix. Also wenn ich beispielsweise eine Kampagne mache, wo ich dem Kunden auf Basis seiner schon existierenden Sehwerte ein Angebot mache für einen Folgekauf, ja, dann brauche ich natürlich diese Produktstrecke, aber ich brauche natürlich auch die Marketing-Automatisation vorne, wo ich mit KI entsprechende Kampagnen bauen kann, die genau das halt auch abbilden. Also im CRM-Bereich beispielsweise spielt das eine immer stärkere Rolle.
Und genau dieser Punkt, also Personalisierung der Kundenkommunikation, denn eigentlich will ich mit euch ja nichts zu tun haben und eure ganzen Mailings und so weiter, die Massenmailings interessieren mich auch nicht, aber wenn es mich persönlich anspricht, Thema Hyperpersonalisierung, dann könnte ich durchaus reagieren und könnte mich vor den üblichen 2-3 Jahren schon entscheiden, mal bei euch vorbeizukommen.
Genau.
Wie weit setzt ihr es ein, das Thema Hyperpersonalisierung in der Direktkommunikation?
Also wir testen das gerade sehr intensiv. Ich bin da auch ein großer Fan von, muss ich gestehen, weil ich finde das genauso, wie du sehe. Diese Massenmailings sind jetzt nicht uneffektiv. Ne? Also das sind durchaus viele Themen dabei, wo die Kunden auch sagen jetzt, wir waren ja schon so bei dem Thema Saisonalität, Wetter und so weiter. Ne? Da kannst du natürlich schon auch immer wieder noch vieles erreichen und Kunden sind bereit, auch darauf zu reagieren. Aber natürlich, je individueller du bist, also je mehr Daten ich upfront habe, aus den, wo auch immer her gesammelt, ob jetzt schon in der Vorbereitung oder eben auch dann nach dem Folgekauf, merken wir, dass immer dann, wenn wir es personalisieren, also das fängt bei Terminen an, dass du ganz genau gezielt sagen kannst, wir wissen ja schon, der hat sich informiert und ich kann ihm gezielt ein Terminangebot machen in seiner Region, zu seiner Uhrzeit. Solche Sachen probieren wir aus, aber auch hinten raus dann eben, wenn du schon mal da warst und wir wissen, es gibt diesen Bedarf. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass wir sagen, wir versuchen dich jetzt unbedingt auf der zweite Brille oder eine Verkürzung der Zeit zu bringen, sondern wir wissen einfach, dass die Kunden nämlich immer wieder kommen und sagen, ach, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich noch eine zweite Brille haben, aber ich habe das beim ersten Kauf vergessen. Oftmals kommen sie bei der Abholung der Brille und sagen halt, wenn sie so einen 5-Minuten-Slot oder eine Viertelstunde gebucht haben, ich möchte eine Brille abholen. Übrigens, ich hätte ganz gerne auch noch eine neue. Mir fällt da ein, ich brauche doch noch eine. Und ich fand ihn so schön, die ich da noch gesehen hatte. So. Und genau das ist natürlich dann in dem Moment sehr, sehr schwer zu organisieren. Wir versuchen das, ne? Aber dann hast du natürlich viel Frequenz. Der Kunde ist eigentlich nur da für eine Abholung und jetzt soll er auch noch eine neue Brille bekommen. Wir versuchen das zu ermöglichen, aber manchmal muss er dann halt warten. Und dann natürlich zu sagen, hey, übrigens ganz einfach, du kannst es auch ganz bequem zu Hause machen. Daraus haben wir gelernt, wenn wir das aktiv offerieren, wird das sehr, sehr gerne von den Kunden angenommen. Ist dann auch gar nicht als Werbung klassifiziert, sondern es ist halt eher als ein Service wahrgenommen.
Stefan, wunderbar. Herzlichen Dank für diese vielen, vielen Informationen, die du uns geliefert hast.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.